Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Vor 18 Jahren, so lange ist es mittlerweile her, begann mit Iron Man und The Dark Knight eine neue Ära der Superhelden im Kino und auch in Serien. Aber seit einiger Zeit wird immer wieder eine gewisse Superhelden- und Marvel-Müdigkeit beklagt. Viele Filme floppen, doch jetzt bricht Spider-Man Brand New Day gerade etliche Kinorekorde. Deshalb wollen wir einmal auf den aktuellen Verfassungszustand des Superhelden-Genres schauen. Wer sind wir? Ich bin der Max und mir gegenüber im Podcaststudio sitzt Moviepilot-Chefredakteurin Jenny. Hallo.
Hallo Max.
Ich würde sagen, wir lassen keine Zeit verstreichen und ich sage, wir gehen rein. Ja, viel wurde in den letzten Jahren über Superheldenmüdigkeit diskutiert und jetzt wollen wir auch mal unseren Senf dazugeben. Vielleicht ein bisschen analytisch, kritisch und zumindest zur Hälfte aus Fansicht ist der Erfolg von Spider-Man nur die Ausnahme oder ein Wendepunkt. Und wir schauen in dieser Folge einmal darauf, wie hat sich das Genre entwickelt? Was sagen die Zahlen, die harten Fakten? Wie reagieren die Studios? Und wichtig natürlich auch, schauen wir auf die nahe Zukunft mit einem kleinen Ausblick, was Superheldenfans noch erwartet. Vorrangig kümmern wir uns natürlich um die zwei großen Franchises von Marvel und DC. Was kam, wo befinden sich die beiden Cinematic Universes gerade und wie sieht die Zukunft aus? Sprich, wir diskutieren die augenscheinliche Krise des Genres und geben euch dann am Ende noch einen kleinen Ausblick. Genau, und ich würde mal sagen, hätten wir diese Folge jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen gemacht, sehe das Fazit vielleicht auch noch ganz anders aus am Ende. Da hat sich in den letzten Tagen nämlich einiges entwickelt. Und Jenny, wollen wir zum Einstieg unsere Zuhörenden einmal kurz abholen? Wie stehen wir eigentlich zum Superhelden-Genre? Grob zusammengefasst, bist du Fan? Saugst du alles auf, was das Genre zu bieten hat? Ich weiß nur, du hast Superheldenfilme geschaut.
Ja, also als X-Men 2000 ins Kino kam und Spider-Man mit Tobey Maguire davor auch Blade, ich habe die aufgesaugt. Das war ein Riesending für mich. Und ich bin natürlich auch danach in alle weiteren Superheldenfilme gegangen. Muss aber natürlich sagen, mit dem Aufkommen des Booms, insbesondere nach 2008, hat sich bei mir dann eine große Skepsis gegenüber den kreativen, qualitativen und ästhetischen Möglichkeiten des Genres entwickelt, die ich mir auch behalten habe. Und ich muss an dieser Stelle auch zugeben, weil wir jetzt am Anfang des Podcasts sind, dass ich sehr, sehr kritisch insbesondere dem Marvel Cinematic Universe gegenüberstehe, auch weil ich vergangene Woche nochmal Avengers Infinity War und Endgame geschaut habe.
Warum machst du sowas?
Ja, das frage ich mich jetzt auch.
Okay, dann stehst du vielleicht heute ein bisschen mehr für die analytische und kritische Seite und ich stehe für die Fanseite. Ich saug tatsächlich alles auf, ich liebe das Genre. Ich bin natürlich auch kritisch, so ist es nicht, aber ich gucke trotzdem sehr, sehr viel, egal ob Live-Action, auch sehr viele Animationsserien. Give it to me. So, und dann lass uns gleich einsteigen. Aber bevor wir jetzt tief in den Aufstieg und eventuellen Fall der Superhelden eintauchen, gibt's hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel von Outlander Prequel, Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV App auf deinem Handy oder Smart TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta TV Smart Stream mit Werbung oder den Magenta TV Mega Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Jenny, Wir haben uns natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, wo fangen wir denn überhaupt an, wo setzen wir an? Und da hast du den Tipp gegeben, wir fangen einfach mit 2008 an, weil das so ein wegweisender Moment war für die Entwicklung des Superheldenkinos. Und du darfst jetzt einmal so einen groben Abriss geben des großen Booms der Superhelden.
Erstmal Luft holen für die kommende Stunde, die mir hier zur Verfügung steht.
Und dann zwei Minuten Fazit am Ende, genau.
Ja, also ich mache die Kurzversion davon. Es gab natürlich auch vor 2008 Superheldenfilme. Ich habe ja schon X-Men und Spider-Man erwähnt. Wenn man wirklich zum Ursprung des Superhelden-Booms zurückgehen will, muss man, glaube ich, bei Blade anfangen, Ende der 90er. Und der beginnten Mainstream-Akzeptanz von Superheldenfilmen. Aber 2008 war einfach auch der Beginn einer neuen Ära in zweifacher Hinsicht. Einerseits war das der Start von Iron Man, ein Projekt mit einem Superheldenstar aus den Comics, kein A-Lister, ein C-Lister im Grunde, Iron Man, mit einem Hauptdarsteller, der vor allem mit seinen Drogenexzessen in Verbindung gebracht wurde, in Robert Downey Jr. und John Favreau, der auch da ist, so in der Art als Regisseur. Und es gab da ja eine Abspannszene, aber ich glaube, niemand konnte sich 2008, auch nicht Kevin Feige, der kreative Kopf des MCU, damals noch bei Paramount vertrieben, die Filme. Niemand konnte sich damals ausdenken, dass da über 30 Filme und mehrere Serien entstehen würden und Box-Office-Rekorde noch und nöcher. Iron Man war aber dann wirklich der Urknall des MCU.
Und der unglaubliche Hulk, der auch im gleichen Jahr erschien. Aber über den reden wir nicht.
Also Louis Leterrier will wahrscheinlich auch nicht über ihn reden. Der Regisseur von The Last House bei Netflix. Da haben wir den großen Bogen zu unserem Streaming-Thema geschlagen.
Ja.
Nein, also Iron Man war der Start des MCU. Der Urknall, wenn man so will, die nächste große Stufe war dann natürlich Avengers, der erste Team-Up mit Captain America und dem Hulk und Thor. Und wir alle wissen, wie es danach weiterging. Ich habe 2008 aber auch ausgewählt, weil da ein anderer kleiner Film ins Kino kam, wo damals alle dachten, das wird das Superhelden-Genre für immer verändern. Filme werden danach ultra seriös werden und irgendwie ästhetisch anspruchsvoll und vielleicht sogar Oscars gewinnen. Und ich rede natürlich von Christopher Nolans The Dark Knight, der auch 2008 ins Kino gekommen ist. Und ich glaube, Teile dieser Erwartungen wurden erfüllt bei DC. Nur auf Dauer wollte das niemand sehen. Nämlich ist natürlich klar, der Erfolg von The Dark Knight mit der herausragenden Leistung und posthum auch Oscar-prämierten Leistung von Heath Ledger hat natürlich dazu geführt, dass die DC-Filme, die danach entstanden, auch da dann in dem Versuch, ein Universum zu schaffen unter Zack Snyder, was auch immer, kreative, keine Ahnung, ob die wirklich eine Führung hatten.
Nee, er hat seine Filme gemacht und die anderen hat Warner
so dazu. Die anderen mussten damit leben.
Genau.
Also dass die so düster und erwachsenen Anführungszeichen waren, lag natürlich auch an dem kreativen Einfluss von The Dark Knight. Aber das sind so für mich die zwei großen Meilensteine in der Entwicklung des Genres hin zu dem Boom, der dann die nächsten Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, bestimmt hat. Und soll ich gleich weitergehen zu den anderen Universen, die alle dank Marvel über uns herabgesandt wurden, auch in dem Versuch natürlich, das Erfolgsrezept von Marvel zu kopieren.
Und niemand hat es geschafft. Genau, gerne.
Ja, also Arrowverse möchte ich noch erwähnen. Vielleicht das unbesungene, mit erfolgreichste Universum neben dem MCU, wenn
das
man mal genau
ist. Das war mehr Universum als das DC Extended Universe. Ne?
Ja, also das Arrowverse begann natürlich mit Arrow bei CW, der wahrscheinlich schwächsten Serie im Arrowverse, würde ich sagen, wurde erfolgreicher und populärer durch Flash. Und dann auch viele andere Serien existierte auch erstaunlich lange im Grunde auf dem Papier bis in die 2020er hinein und war wirklich ein, ich glaube, von allen Superhelden-Universum im Film- und Serienbereich, die wir erlebt haben, das, was am ehesten mit dem Funktionieren von Universen und Comics etwas gemeinsam hat, weil es dann auch diese großen Events zwischen den einzelnen Serien gab, die, glaube ich, auf eine Weise vorbereitet und ausgerollt wurden, die sogar die Komplexität in Anführungszeichen von den Avengers-Filmen übertrifft, würde ich sagen. Auch so Crisis on Infinite Earths und solche Geschichten wurden da ja umgesetzt. Darüber hinaus gab es das, du hast es das Defendersverse genannt. Ja. In unseren Notizen ist das der offizielle Titel.
Ja.
Obwohl, ich würde dieses Universum nie nach der zweitschlechtesten Serie nennen wollen, wenn ich Marketingchef bei Netflix gewesen wäre. Wir reden natürlich von den Netflix-Serien. 2015 kam Daredevil, überlebte 3 Staffeln bei Netflix. Es folgte im selben Jahr Jessica Jones, die ich auch sehr mochte, muss ich sagen. Gerade die Anfänge der Serie. Und ein Jahr später Luke Cage, Iron Fist, The Defenders und Punisher. Und wer jetzt immer noch Superhelden-Serien und Filme schaut, merkt, dass vielleicht die ein oder andere Figur mit dem einen oder anderen Darsteller auch bis heute durchgehalten hat, was, glaube ich, auch unterschätzte Leistung ist.
Ja, weil es gab ja unglaublich viele Marvel-Serien zu der Zeit. So durch dieses MCU ist ja so ein großer Marvel-Boom entstanden halt. Und Marvel hat ja viel, oder Disney hat viel an andere Sender lizenziert. Also das war jetzt nicht wie eine spätere Ära, wozu wir noch kommen. Aber es gab Marvel-Serien bei Netflix, bei Freeform, bei ABC und überall gab es Marvel-Serien. Bei Fox gab es ja auch Marvel-Serien. The Gifted, falls irgendjemand mal gesehen hat. Die aber zu einem anderen Universum gehört. Genau, und trotzdem, diese Defenders waren halt so beliebt, dass die halt auch überdauert haben und jetzt in das MCU offiziell eingewandert sind, weil theoretisch waren sie ja, sollten sie ja Teil des MCU sein, aber waren natürlich für sich komplett abgekapselt.
Alle außer Iron Fist, oder? Hat überlebt, haben überlebt. Im MCU weiter.
Ich will nicht spoilern.
Oh mein Gott, muss ich jetzt doch Daredevil Reborn schauen?
Der soll nächstes Jahr in der 3. Staffel vorkommen.
Okay, gut. Naja, also das sind die 2 großen Serienuniversen, die existiert haben. Aber es gab, wie du ja gesagt hast, durch die Lizenzierung auch bei anderen Studios noch andere Kinofilme. Und ich glaube, das erfolgreichste und langlebigste von allen sind die Fox-Filme bei X-Men, die X-Men-Filme bei Fox gewesen. Ich hatte ja schon gesagt, X-Men, der Film mit Hugh Jackman, Patrick Stewart, war einer der Auslöser des Superhelden Booms überhaupt, Anfang der 2000er, und die ganze Reihe wurde 2011 mit X-Men First Class nochmal, oder Erste Entscheidung, wie er, glaube ich, in Deutschland heißt, nochmal erneuert, und im Grunde lebte die Fox-Ära ja weiter bis zu Deadpool und Wolverine. Im Grunde so die Nachzügler, also das, was dort geschaffen wurde, insbesondere mit Hugh Jackman als Wolverine, und dann später mit Ryan Reynolds als Deadpool, aber auch Patrick Stewart als Professor X und Ian McKellen als Magneto. Das sind schon, würde ich sagen, ikonische Kombinationen von Comic-Charakteren und Darstellenden. Und ich muss sagen, ich habe diese Filme geliebt. Ne? Also alles außer X-Men The Last Stand und X-Men Origins. Aber ich bin immer sehr, sehr gerne in die X-Men-Filme gegangen, muss ich zugeben. Und auch Wolverine und Logan und wie sie alle heißen, das habe ich immer gern geschaut. Und das
Fox dann gemerkt hat, dass die Darsteller alle ein bisschen alt sind und wir verjüngen das Ganze.
Genau, das war 2011, aber selbst dann konnten sie ja nicht davon lassen. Also man hat auch immer gemerkt, dass sie die alte Generation gebraucht haben. Dass sie,
Vor allem Hugh Jackman.
Dass die Ursprungsgeneration die Filme immer noch mal deutlich erfolgreicher machen an der Boxoffice als nur einen Film zu machen wie First Class, wo James McAvoy und Michael Fassbender diese Rollen übernehmen. Und deswegen hat man dann sowas wie zum Beispiel einen meiner Lieblings-Superhelden-Filme, X-Men Days of Future Past, wo dann alles zusammen trifft.
Im Rope Cut. Der ist wichtig.
Und man hat quasi alle diese parallel existierenden Universen, den Versuch, das bei dem einen oder anderen Studio den Erfolg des MCUs zu reproduzieren.
Darf ich noch eins ergänzen?
Ja.
Ich glaube, wir haben es vergessen. Es gab ja auch diese Franchise-Versuche auch noch bei Sony. Sony ist
das habe ich nicht vergessen.
Das kommt noch.
Ja, also ich habe einen großen Punkt, wenn wir dann später über die Box Office sprechen.
Ach, stimmt, wir reden ja jetzt über den Aufstieg des Genres.
Genau.
Da ist ja schon, sind wir schon ein
Aber
Stück weit. Okay, sorry.
Natürlich ein wichtiger Punkt, die Neuausrichtung, die zweifache Neuausrichtung von Spider-Man in den 2010er Jahren. Spider-Man mit Tobey Maguire, die ersten großen erfolgreichen Filme wurden von Sony produziert in den 2000er Jahren. 3 Filme, wer erinnert sich nicht? Dann kam der 2. Versuch mit Andrew Garfield, 2 Filme, viele wollen sich nicht mehr dran erinnern. Und dann kam quasi in Zusammenarbeit zwischen Sony und Marvel Studios, die dann ja schon Disney gehörten, der nächste Versuch und der sehr erfolgreiche Versuch mit Tom Holland als Spider-Man mit Filmen, die anders als die Andrew Garfield-Filme eben auch ins MCU in Teilen integriert waren.
Ja.
Ja. Und dann gab es noch andere Sony-Filme, auf die ich später eingehen würde.
Ja, die gehören nicht dazu.
Die sind auch da.
Wo war denn jetzt der Höhepunkt des Ganzen?
Der Peak des Genres, das ist natürlich immer so ein bisschen arbiträr, aber ich würde sagen, das war 2019, wenn man auf die Anzahl der veröffentlichten Filme schaut, wenn man auf die Anzahl der Filme in der Box Office Top 10 am Ende des Jahres schaut, hat sich das Richtung Ende des Jahrzehnts halt sehr stark quasi so eine Monokultur hat sich da entwickelt, so die Hälfte oder vier Filme am Ende des Jahres in der Box Office des Jahres, in den erfolgreichsten Filmen des Jahres waren immer Superheldenfilme. Und 2019, ich habe mal aufgezählt, welche Superheldenfilme da veröffentlicht wurden. Es kam Avengers Endgame, natürlich der wahrscheinlich größte Superheldenfilm aller Zeiten. Es kam Joker, der erste Superheldenfilm, der den Hauptpreis des Filmfestivals oder der einen Preis beim Filmfestival in Venedig gewonnen hat. Was für mich nochmal, also jenseits des Box-Office-Erfolges, ein ganz anderer Erfolg ist. So. Es kam die Serie Watchmen, die möchte ich noch erwähnen, einfach weil ich sie mag. Es kam aber noch Shazam, es kam Hellboy, ein Reboot, wer erinnert sich nicht?
Ich weiß, wir saßen gemeinsam im Kino und du hast viel gekichert.
Es kam Captain Marvel, es kam Spider-Man No Way Home, es kam X-Men Dark Phoenix, es kam Brightburn, ein nicht zu den Hauptuniversen gehörender düsterer Superheldenfilm, den ich auch nie gesehen habe. Und es kam Glass, die lang erwartete Superhelden-Fortsetzung von Unbreakable, der ja auch ein früher Superheldenfilm war. Also das war einfach eine Unzahl an Filmen und 2019 der Peak, glaube ich, vor allem auch wegen dieser Combo von Endgame und Joker. Das ist für mich so das, wo man denkt, ja, sowohl was so die Kritiker, na vielleicht nicht lieber, aber die Auseinandersetzung mit Filmen angeht, als auch das pure Einspielergebnis. Damals hätte ich gedacht, das geht so ewig weiter. Da war es aber nicht so.
Und nicht zu vergessen, The Boys ist auch gestartet im Jahr 2019. Ja. Juli 2019. Da war ordentlich was los.
Ja, also man kam nicht an dem Genre vorbei.
Genau, aber im gleichen Jahr gab es auch einen großen Umbruch. Und deswegen schauen wir jetzt von der Spitze, hangeln wir uns jetzt bergab langsam. Oder was hat sich verändert im Genre? Da ist einiges passiert. Gibt es eine Krise? Was war diese Krise? Und diesen ganzen Umbruch in der Streaming-Ära, die ja auch da begann. Da wollen wir auch wieder auf diese zwei großen Säulen jetzt gleich mal schauen. Filme und Serien, weil sich das ein bisschen unterscheidet. Und damit du jetzt nicht durchgängig redest.
Was auch möglich wäre.
Fange ich jetzt mal an mit Streaming und Serien, weil da hat sich für Superhelden-Serien viel verändert durch Beginn der Streaming-Ära. Wir erinnern uns, 2019 ging Disney Plus an den Start. Ich glaube, es war im November. Und im Vorfeld dazu begann natürlich groß die Konsolidierung, ja, der Marvel-Marke, also sämtliche Serien auf unterschiedlichen Sendern und Plattformen, Netflix, Freeform, ABC, die wurden alle eingestellt, um zukünftig nur noch Realserien unter dem Banner des MCU und Marvel Studios zu produzieren. Und das Ziel dabei war, in Zukunft gibt es nur noch Blockbuster-Serien auf Kinoniveau, die das Kino-MCU ergänzen sollen und wichtig sind. Die muss man gesehen haben, weil sonst kann man sich nicht ins Kino setzen. genau, und das Problem dabei, diese Serien waren alle unfassbar teuer. Teilweise mit Kosten über 200 Millionen Dollar. Für nur eine Handvoll Folgen, sind ja meist 6 Folgen gewesen. Und zu dieser Zeit entstanden dann Serien wie WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Moon Knight, Hawkeye, Miss Marvel, She-Hulk oder auch Secret Invasion. Und ziemlich bald wurde aber dann klar oder stellte sich heraus, dass sich das alles nicht so ganz rentiert, einfach Serien mit mega Überbudgets zu produzieren, wo sich nicht richtig rechnen lässt, wie viel bringt uns das als Streamingdienst überhaupt jetzt ein. Genau, und zum Beispiel war auch Loki die einzige frühe MCU-Serie, die eine zweite Staffel erhalten hat, die auch über 2 Jahre auf sich hat warten lassen. Und daran zeigt sich vielleicht Disney Plus gibt natürlich keine Streaming-Zahlen raus, aber dass die dann doch nicht so erfolgreich waren, wie vielleicht gedacht, wenn nur eine davon verlängert wurde. Deshalb wurde das TV-Modell dann nochmal um einiges umgestellt, weg von, wir kündigen 10 Shows an und schauen dann erst, ob wir und wie wir die überhaupt machen, hin zu mehr so klassischer Formatentwicklung und dem Einsatz von Showrunnern und schließlich dann auch einem Fokus auf kostengünstigere Serien, die auch die Option haben, jährlich zurückzukehren, nicht weil sie 3 Jahre lang in der Produktion sind, wie dann zum Beispiel Daredevil Born Again oder Wonder Man, die auch recht günstig produziert wurde.
Was Wonder Man an dieser Stelle aber nicht geholfen hat.
Nein, da komme ich auch gleich noch zu. Genau, vielleicht meine Meinung noch kurz eingeschoben. Ich glaube, es hätte mehr Serien wie Daredevil gebraucht, die halt so effizient produziert werden können. Da ist das Risiko nicht so groß, wenn du halt Serien über komplett unbekannte Charaktere machst, die keiner kennt, wie Ironheart. Natürlich hat die eine Fanbase in den Comics, aber trotzdem, die meisten Menschen kennen sie nicht und sehen sie nur als, ist das jetzt Iron Man als Frau, oder? Dann muss man auch damit rechnen, dass man da sich vielleicht ein bisschen auf die Nase fällt, wenn man da hunderte von Millionen Dollar reinschießt.
Ja, ich glaube, Iron Man als Frau fände ich sogar noch einen interessanten Selling Point für eine neue Figur. Aber wenn man dann den Trailer schaut, sieht es halt genauso aus wie jeder andere MCU-Serie. Und das haben sie halt versäumt, so die individuelle Identität der einzelnen Serien zu gestalten, glaube ich, über WandaVision und Loki hinaus. So, also bei den beiden würde ich sagen, die kann ich klar auseinander haben, die haben jeweils einen klaren Look. Bei allen anderen wird es für mich schon schwer.
Und auch dramaturgisch gesehen, weil die meisten Serien waren keine Serien. Und das ist sowas, was dann Daredevil Born Again in der ersten Staffel ja schon sehr mit diesem Case of the Week.
Möchtest du sagen, dass die Bootsrenovierungsshow von Falcon and the Winter Soldier keine Serie war?
Das war keine Serie. So, und dann will ich natürlich auch noch DC erwähnen. Da sieht das Ganze etwas anders aus. Im TV war das so ein, mit Beginn dieser Streaming-Ära, so ein langsames Aussterben des Arrowverse auf der einen Seite und anderer DC-Serien dann ab 2020, hattest du ja schon erwähnt, auch einhergehend mit der Übernahme des Jugendsenders des CW durch Nexstar. Und dem Beginn des Streamingdienstes HBO Max, bis dann im Dezember 2024 mit dem Finale der Serie Superman and Lois, die ich gerade das erste Mal gesehen habe und sehr mag, die letzte DC-Serie des Senders CW beendet wurde. Genau, und es gab natürlich auch etliche so Streaming-Serien, gab es auch zum Beispiel Titans oder Doom Patrol oder Stargirl, falls irgendjemand gesehen hat, für den kurzlebigen Streaming-Dienst DC Universe damals, bis Warner gemerkt hat, nee, wir haben doch einen eigenen Streaming-Dienst, warum machen wir das denn nicht für HBO Max? Da wurden sie dann auch weitergeführt. Aber über diese Serien hat, glaube ich, so meines Empfindens nach auch nach einer Staffel niemand mehr gesprochen.
Hast du nicht über Swamp Thing gesprochen?
Die wurde ja abgesetzt, bevor sie gestartet ist. Aber sowas wie Titans und Doom Patrol, ich habe sie auch gesehen. Ich mag sie beide sehr gerne, aber man merkt einfach, die ersten Staffeln waren wirklich stark und danach ging es bergab. Ein bisschen schade. Und die waren auch einfach nie so große Hits wie jetzt früher das Arrowverse in den frühen Staffeln. Da gab es kein Vorbeikommen als Serienfan. Und natürlich gab es dann auch noch 2022 die Serie Peacemaker und 2024 die Serie The Penguin als erste direkte Spin-offs von DC-Kinofilmen. In dieser Zeit, während Marvel bunt Serien angekündigt hat, wo sie gar nicht wissen, ob sie überhaupt entstehen, hat HBO Max sehr gezögert. Die haben sehr viel entwickelt in der Zeit an neuen Serien, aber nicht wirklich viel auch bestellt. Also es gab ja viel in Entwicklung, wie dieses ganze Justice League Dark Universum mit zigtausend Serien von J.J. Abrams, der seinen Exclusive Deal bei HBO Max hatte, von dem irgendwie eine Serie ist am Ende bei rausgekommen.
Für 200 Millionen, oder?
Genau, und für 200 Millionen hat er das da gemacht, diesen komischen Film mit weiß nicht mehr. Egal.
Wer Geschäftstipps braucht, sollte mit J.J. Abrams sprechen, glaube
genau.
ich.
Also es wurden halt etliche Sachen entwickelt. Es gab eine Green Lantern-Serie wurde entwickelt, eine Gotham PD-Serie, eine Arkham-Serie.
Stimmt.
Wir haben uns alle gefreut über diese Serien, aber sie kamen niemals. Und bevor ich es vergessen darf natürlich auch nicht HBOs Watchmen-Serie, die du vorhin schon erwähnt hattest, die ja auch zu DC zählt. Das ist zumindest eine Serie, die gekommen ist, die Preise bekommen hat und sehr, sehr gut ist. aber jetzt natürlich nicht konkret in das DC Extended Universe passt. Aber wie bei Marvel begann dann halt auch DC und beziehungsweise Warner schließlich mit der Konsolidierung aller Serien in Vorbereitung auf den Neustart des DC Universe, das dann im Dezember 2024 mit der Animationsserie Creature Commandos begann, die Jahre später erst in Deutschland erschien. Und seitdem gab es aber auch nur zwei Live-Action-Serien aus dem DCU. Also die sind noch nicht so, haben noch nicht so einen Output wie das MCU zu Beginn. Peacemaker Staffel 2 als Soft-Reboot für das neue DC-Universe. Und jetzt frisch diese Woche auch Lanterns. Dazu bringen wir euch aber nochmal eine Extra-Folge vielleicht diese Woche.
Vielleicht.
Genau. Und dann gibt's natürlich auch noch Netflix, ein großer Streaming-Dienst. Hier endete die Superhelden-Ära mit dem Defendersverse. Es gab noch einen großen Versuch, eine eigene Superhelden-Serie bei Netflix auf die Beine zu stellen. Die hieß Jupiter's Legacy, basierend auf einer Comicreihe von Mark Miller. Hat 200 Millionen Dollar gekostet, hat niemand geschaut. War ein Riesendesaster und seitdem gab es auch keine richtigen Superhelden-Serien mehr bei Netflix.
Sollte man sich aber anschauen wegen der Perücken.
Mhm. Ich habe die Comics gelesen und habe mich die ganze Zeit während der Serie gefragt, wann kommt denn endlich die Story aus den Comics?
Sollte man auch erwähnen, dass Netflix viele, viele Millionen Dollar bezahlt hat, um das Millerverse bei sich zu etablieren und es war semi-erfolgreich, würde ich sagen.
Ein bisschen, genau. Also weder Netflix noch Marvel und DC haben wirklich durchschlagende Erfolge mit Superhelden-Serien erzielen können. Völlig unabhängig davon jetzt von der Qualität der Serien. Aber stattdessen hat sich Amazon als großer Gewinner tatsächlich der Streaming-Ära im Bereich, was Superhelden-Serien angeht, herausgestellt mit The Boys, der Comic-Adaption ab 2019. Die kam, glaube ich, genauso zur richtigen Zeit als satirischer, subversiver Blick auf das Superhelden-Genre mit reichlich Zynismus und wahnsinniger Gewalt. Und die Serie hat geschafft, was halt nur wenig Streaming-Serien, Superhelden-Streaming-Serien gelingt oder gelungen ist. Mit jeder Staffel konnte sie die Abrufzahlen und das Publikum wirklich stetig steigern. Und das ist ja auch ein Problem, was Netflix hat, wo wir vielleicht auch bald einen Podcast drüber machen, dass wirklich sehr wenige Streaming-Serien es schaffen, ihr Publikum mit jeder neuen Staffel zu erhöhen und zu erweitern. Und dadurch zählt auch The Boys zu den erfolgreichsten Serien Amazons überhaupt. Und so erfolgreich war, glaube ich, keine Disney Plus Marvel-Serie.
Auf jeden Fall war keine so langlebig. Was ja immer ein Ausdruck von Erfolg ist.
Ganz
wo
genau.
Ist das Stranger Things bei Marvel? Das fehlt, glaube ich, auch. So eine Serie, die einfach mal 5 Staffeln läuft.
Es hätte Miss Marvel sein können. Die Young Avengers in den 80ern oder so. Im Upside Down, nein. Aber damit zeichnete sich auch bei The Boys ein Trend jetzt in der finalen Staffel ab, der vielleicht auch eine wichtige Rolle spielt, wenn wir auf die Zukunft des Genres schauen. Es gab nämlich sehr viele enttäuschte Stimmen in der finalen Staffel von The Boys, dass die Serie am Ende nicht genug Spektakel geboten hat, was die Serie vorher auch nie gemacht hat. Aber also ein Teil des Publikums wollte mehr als nochmal das Gleiche wie jede Staffel zuvor. Was Besonderes, ein Event, etwas richtig Spektakuläres, was es vielleicht dann nicht geworden ist. Aber zusammenfassend lässt sich sagen, generell ist in den letzten Jahren das Interesse an Superhelden-Serien stetig abgefallen. Was wir auch als Film- und Serienredaktion auch stark zu spüren bekommen haben, auch an Artikeln, dass es einfach nicht mehr so das Interesse ist wie vorher.
Ja, ich finde das aber nicht schlimm. Ich hätte natürlich lieber ein florierendes Superhelden-Serien-Universum gesehen. Aber ich muss sagen, als persönlich, ich habe ja am Anfang gesagt, am Anfang mochte ich das alles. Und ich war auch beim MCU sehr neugierig. Ich mochte ja zum Beispiel auch Thor und insbesondere den ersten Captain America-Film habe ich geliebt. So. Aber 10 Jahre später war es dann schon so, dass ich dann einfach irgendwann auch genug hatte. Obwohl ich mir alles angeschaut habe bei den Kinofilmen und viel auch von den Serien, so ist nicht. Ich sehe da meine Verpflichtung dazu, aber manchmal war es dann auch Arbeit.
Manchmal das ist das erste Mal, dass ich das wirklich gemerkt habe, so eine Superhelden-Überanstrengung war auch bei dem Arrowverse. Ich habe alle Arrowverse-Serien geguckt, aber ich glaube, nach der ersten Staffel von Legends of Tomorrow war der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, ich kann nicht jedes Jahr.
Aber das war die beste Serie.
Ja, aber es liefen 4 Serien parallel und das sind, jede hat über 20 Folgen pro Jahr. ich kann nicht irgendwie 80 Folgen Superhelden-Content im Jahr. Ich komme nicht hinterher. Ich musste auch noch studieren. Ich kam einfach nicht hinterher. Und
du weißt eben nicht, wie man Prioritäten setzt.
Da musste ich für meine eigene psychische Gesundheit auch einen Schlussstrich ziehen und habe dann auch alle Serien nie zu Ende gesehen.
Ja, habe ich auch nicht gemacht.
Nur die Crossovers habe ich dann noch gesehen.
Ja.
So, und jetzt kommt das Kino, Jenny.
Das Kino. Also ich versuche nicht zu viele Box-Office-Zahlen zu nennen, sondern euch mal so einen Überblick zu geben. Ich hatte ja gesagt, oder wir hatten gesagt, 2019 war der Peak. Der Erfolg von Avengers Endgame war enorm. Aber was damals auch auffällig war, war, dass eben auch andere Filme wie zum Beispiel Captain Marvel über eine Milliarde Dollar weltweit eingespielt haben, was schon...
Oder sowas wie Aquaman, hätte ich auch nie gedacht.
Also Aquaman kann ich verstehen, weil das, glaube ich, neben Batman und Superman so ein Held ist, wo man ein Bild im Kopf hat, so, mhm. Auch wenn es vielleicht lustig ist.
Aber der nie so präsent ist. Also ich meine, CW hat auch versucht, mehrfach versucht, irgendwie als Spin-offs Aquaman-Serien auf die Beine zu stellen, was nie funktioniert.
Ja, aber ich finde es schon krasser bei einem Film wie Captain Marvel, mit einer Schauspielerin, die viele wahrscheinlich gar nicht kennen, weil sie nicht Raum gesehen haben oder nicht mitbekommen haben, dass sie einen Oscar bekommen hat. Also ich rede von Brie Larson. Eine Heldin, die die meisten wahrscheinlich auch nicht kennen, die die meisten vielleicht auch mit ihrem Namen verwirrt. Wie, ich habe da jetzt schon 20 Marvel-Filme gesehen. Warum wäre es jetzt Captain Marvel? Und sie hat über eine Milliarde Dollar quasi an der Kasse gemacht, mithilfe von Nick Fury auch, muss man natürlich dazu sagen. Und das war 2019. Milliarden noch und nöcher, wenn man so will. Und das Interessante ist, es kam natürlich die Pandemie dazwischen. Es kam ein Streik der Hollywood-AutorInnen und der Schauspielenden dazu, kurz nach der Pandemie. Das heißt, es sind Umstände, die so den Vergleich von Jahr zu Jahr erschweren. Aber vor der Pandemie war es so, dass wirklich so ab 2015 eigentlich fast jedes Jahr vier bis fünf Filme in der Top 10 der erfolgreichsten Filme des Jahres waren, die Superheldenfilme sind.
Das waren die Standbeine der Studios.
Das letzte Jahr, wo das passiert ist, war 2022.
Mhm.
Ein Jahr, wo, glaube ich, sowieso generell weniger Filme und weniger Blockbuster ins Kino kamen wegen der Pandemie. 2023, wie viel würdest du schätzen, Superheldenfilme waren der Top 10 des Jahres, was den Erfolg angeht?
War das das Quantumania-Jahr?
Ja.
Ich glaube, da war vielleicht einer in der Top 10.
Zwei waren es. 2024, ein Film. 2025, ein Film. Und ich sage das nochmal, 2025 war das Jahr, wo Thunderbolts rauskam.
Mhm.
Captain America Brave New World, nicht zu vergessen mit Spider-Man Brand New Day. Ein Captain America-Film kam also raus. Es kam ein Fantastic Four-Film mit Pedro Pascal raus. Pedro Pascal! Und der einzige Superheldenfilm, der in die Top 10 gekommen ist, am Ende des Jahres, was Einspiel angeht, und zwar auf Platz 10, war Superman.
Mhm.
Keiner der Marvel-Filme hat es geschafft. Das
und
heißt,
selbst der war nicht.
Und selbst der, also jetzt würden sie sich ja wahrscheinlich bei DC freuen, wenn Supergirl so viel eingespielt hatte wie Superman. Aber Superman war, glaube ich, vom Einspiel her genau das, was man bei einem Superman-Film erwartet. Weil Superman-Filme traditionell weltweit nicht so gut laufen wie Batman-Filme zum Beispiel. Das ist ein sehr patriotisch angehauchter Charakter, sehr amerikanisch.
Superman. Ja.
Ja. Das heißt, er lief ganz gut, aber nicht so gut, wie man es sich wahrscheinlich erhofft für einen Film, der ein neues Universum starten soll, weil das war ja die Aufgabe von Superman nach Creature Commandos, dem offiziellen Start des neuen DC-Universums. Das heißt, nach der Pandemie bewegte sich die Box Office in die Krise für auch das MCU, was ja lange Zeit als unbesiegbar galt. Und DC ist sowieso immer irgendwie problematisch, wenn man so will, vor allem weil... Ja, nachdem, wie du ja schon erwähnt hast, Peter Safran und James Gunn die Führung von DC-Films...
Ist das ihr Shipping-Name?
Genau. Die Führung von DC-Films übernommen haben, ja noch vier weitere DC-Filme ins Kino kamen, die von dem alten Regime in Auftrag gegeben wurden. Zum Beispiel der Aquaman. Shazam 2, Aquaman 2 und wie sie alle heißen. Das heißt, man hatte auch so eine Phase, wo dann einfach jeder einem vor die Füße geworfen wurde, jeder neue DC-Film.
Und stimmt, Blue Beetle kam da auch noch.
Black Adam war der erste Film. Der kam genau in dem Monat, wo die beiden ernannt wurden. Wenige Tage vorher. Es wirkte fast schon nach dem schlechten Startwochenende von Black Adam mit Dwayne Johnson so ein Film, der ein Henry Cavill-Cameo am Ende hat.
Ich wollte ihn gerade erwähnen, ja. Und dann kommt eine Woche später, nee.
Ja, also absolutes Chaos. Auch keine durchdachte Kommunikation in irgendeiner Form, so was so das Narrativ dieses Universums angeht. Es wird einfach viel geteased, dann wird es einfach beendet und hier werden euch noch vier weitere Filme gezeigt, die keine Auswirkungen auf irgendwas haben sollen, aber wir bringen es jetzt trotzdem ins Kino und dann ist DC tot und wird dann neu auferstehen mit Superman, der ganz okay lief. Ein Jahr später ist dieses Jahr Supergirl gestartet, der auch nicht gut lief. Und das heißt, DC und Marvel in der Krise, das Einzige, was Marvel, glaube ich, in den letzten Jahren also wirklich verbuchen konnte als ganz, ganz großer Kinoerfolg, war 2023 Deadpool und Wolverine, der auch über eine Milliarde eingespielt hat. Aber danach wurde es schon sehr, sehr dünn.
Das war, glaube ich, auch der einzige MCU-Film in dem Jahr, wenn ich mich erinnere. Weil die das wirklich so als Event dann...
Und nur zum Vergleich, weil ich hatte ja vorhin Captain Marvel erwähnt, der hat 1,2 Milliarden Dollar 2019 eingespielt. Wie viel hat The Marvels eingespielt weltweit?
Wie viel hat The Marvels gekostet?
Also The Marvels hat, würde ich sagen, wieder so 150 bis 200 Millionen gekostet. Ja, oder glaub, das sind ja die Standardbudgets ja. Mittlerweile bei Marvel. Wie viel hat es eingespielt?
213.
Das war zu viel, Max.
Oh.
200 Millionen ungefähr hatte Marvels eingespielt und ähnlich wenig erfolgreich waren Ant-Man 3, also Ant-Man Quantumania, whatever.
Ant-Man and the Wasp Quantumania.
Ja, gut, dass du dir das auswendig gelernt hast. Captain America, Brave New World, Thunderbolts, Fantastic Four, die haben natürlich teilweise mehr eingespielt als The Marvels, aber blieben trotzdem angesichts der gigantischen Budgets hinter den Erwartungen zurück. So, jetzt habe ich Marvel und DC genannt. Ich möchte noch ein Universum erwähnen, das mir im Herzen liegt.
Jetzt kommt es.
Sony's Spider-Verse, Extended Spider-Verse nenne ich es mal. Ich hatte ja schon erwähnt, die Spider-Man-Filme sind so ein bisschen ausgegliedert, weil sie mittlerweile einen sehr starken Einfluss durch Marvel Studios haben. Darüber hinaus gibt es natürlich die Spider-Verse-Animationsfilme, die beiden. Der zweite Film deutlich erfolgreicher gewesen noch als der erste. Der dritte soll irgendwann kommen. Ich habe mir den deutschen Kinostart notiert, aber naja.
Vielleicht nächstes Jahr.
Vielleicht nächstes Jahr. Also die kommen gut bei Kritikern an und haben sich gesteigert, haben sehr viel gutes Word of Mouth, also Mundpropaganda und so. Die sind sehr beliebt. Und dann gibt es noch das Spidey-Villains-Universe, wenn man so will, oder gab es. Das uns eine erfolgreiche Filmreihe geschenkt hat, und zwar mit dem Anti-Helden Venom, gespielt von Tom Hardy. Die drei Filme waren mehr oder weniger erfolgreich, der erste besonders. Und die habe ich auch insbesondere die letzten Teile sehr gern geschaut, weil die komplett crazy anders sind als alles, was sonst so im Marvel-Bereich veröffentlicht wird, den Film. Aber es gab natürlich noch den König der Memes, Morbius.
Morbentar.
Es gab Madame Web.
It's Webin-Time.
Wer denkt nicht gern an den Amazonas und die Mutter und was weiß ich, dass da alles passiert ist?
Der Trailer hat uns Superheldenkostüme versprochen und dann ist das so eine blöde Vision am Ende, die 5 Sekunden dauert.
Und dann gab es den krönten Abschluss, wenn man so will, Kraven the Hunter.
Habe ich schon gar nicht mehr gesehen.
Und viele andere Menschen ebenfalls nicht, die allesamt an den Kinokassen untergegangen sind. Und das freut mich natürlich nicht. Ich möchte auch, dass Kinofilme geschaut werden. Aber wenn man sich die Filme dann anschaut, wundert man sich auch nicht, muss man ganz ehrlich sein, dass diese Filme keinen Anschluss gefunden haben.
Das ist generell aber, glaube ich, auch so ein Sony-Problem, dass sie nie so wirklich wussten, was machen wir oder wie bauen wir diese Marke Spider-Man aus, abseits der Spider-Man-Filme. Weil du hattest ja auch mit Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro, wollten sie ja quasi ein eigenes Cinematic Universe starten. Da kamen x Figuren schon drin vor, die dann Spin-Offs bekommen sollten, wie Black Cat, Felicia Hardy. Und da waren ja mehrere Spin-Offs angekündigt, wie der Sinister Six-Film und so. Und das ist ja alles nie über das Entwicklungsstadium hinausgekommen. Wahrscheinlich auch wegen des finanziellen Misserfolgs wahrscheinlich von Amazing Spider-Man 2.
Ja, und weil man natürlich so das Problem hat, dass man nur, dass die bekanntesten Figuren, deren Rechte man hat, wahrscheinlich Bösewichte sind. Und man hätte ganz viele unbekannte Leute irgendwie etablieren müssen. Und der zweite Versuch, der ja dann zu drei Filmen geführt hat, die allesamt gefloppt sind mit rein oder mit eigentlich so Bösewichten und Helden und so weiter, der wirkt ja auch nicht so, als gäbe es eine Vision dahinter, die das irgendwie vereinigt. Was ich immer zum Beispiel interessant finde, mich nervt ja an dieser ganzen, am MCU so als Ganzes, ne? Mich nervt da einfach, wie homogen und ähnlich sich das alles ist. Mhm. So. Gleichzeitig, wenn ich mir Morbius, Madame Web und Kraven the Hunter anschaue, bin ich so, warum gibt es denn nicht eine übergreifende Vision, die das vielleicht ein bisschen homogener macht? Aber deswegen bin ich auch hin und her gerissen. Ich bin ja persönlich froh, dass insbesondere Madame Web existiert, weil dieser Film in 10 Jahren wiederentdeckt werden wird als Kultfilm, weil es wenig Lustigeres gibt, als was auch immer in diesem Film passiert. Mhm. So. Aber gleichzeitig ist das auch so, man schon als es angekündigt wurde, war im Grunde klar, dass das nichts wird, fürchte ich. Was irgendwie traurig ist, weil ich glaube, der Erfolg von Venom hat alle beflügelt. Ja. Aber du hast halt nicht 7 Tom Hardys, die deine Filme führen können. Weil ich glaube, Venom ist vor allem stark, weil Venom als Charakter super ist, weil er auch eine gewisse Popularität besitzt und weil Tom Hardy einfach crazy ist.
Da lass uns doch jetzt mal auf den aktuellen Stand schauen, weil an den Studios ist es natürlich nicht vorbeigegangen, dass die Filme nicht mehr so erfolgreich sind, was sich so für Veränderungen abzeichnen und daran anschließend dann diskutieren wir die Frage, sind Superhelden tot oder nicht? Ich fange nochmal mit den Serien an. Also bei Disney Plus ist jetzt die Konsequenz, dass diese ganzen Serien nicht so erfolgreich sind, dass sie sich von teuren Blockbuster-Serien entfernen. Das hat sich schon längere Zeit angedeutet. Agatha All Along war ja auch eine nicht sehr teure Serie, weil sie nicht so viel CGI hatte. Es waren vieles praktische Sets, die verwendet wurden. Dann hatten wir Wonder Man, die eigentlich eine zweite Staffel bekommen sollte und jetzt wieder abgesagt wurde. Da komme ich gleich zu. Und Daredevil Born Again, die natürlich auch nicht so teuer ist mit diesen ganzen Street-Level-Marvel-Helden. Deswegen hatte ja auch Netflix damals die mit produziert, weil sie nicht so teuer sind. Genau. Und bei Wonder Man ist jetzt der Fall, trotz guter Kritiken und Nominierungen bei Preisen und einer bestellten Verlängerung wurde sie jetzt kürzlich einfach wieder abgesagt, die zweite Staffel. Wo man bei Disney merkt, oh, ist wieso, wenn so eine günstige Serie wie Wonder Man, wo einfach nur zwei Dudes durch Hollywood rennen und es keine wirklich großen, teuren Superkräfte gibt, sogar abgesetzt wird, was soll denn da jetzt noch passieren? Das Gute ist, Daredevil Born Again Staffel 3 wurde schon gedreht, die können sie nicht absetzen. Aber jetzt ganz frisch war natürlich auch die D23, ein großes Fan-Event für Disney, wo unter anderem auch für Kinofilme und Serien viel präsentiert wird, so was kommt in der nahen Zukunft. Und da stellte sich heraus, es wurde keine einzige neue Marvel-Serie angekündigt. Es gibt nur noch dieses Jahr Vision Quest und nächstes Jahr die dritte Staffel von Daredevil Born Again. Und darüber hinaus ist nichts in der Produktion. Wurde nichts Neues angekündigt. Und dann gab es jetzt auch einen Bericht von Collider letzte Woche, war es glaube ich, dass sich Marvel nach Vision Quest nahezu komplett von Live-Action-Serien wegbewegen will, soll. Mit Ausnahme von Daredevil, die ist erfolgreich, relativ erfolgreich, könnte vielleicht noch weitergeführt werden. Aber für die Zukunft bedeutet das, dass es vielleicht nur noch einzelne Miniserien oder so One-Shots wie dieses Punisher-Special, was dann halt auch im Zuge der Produktion einer anderen Serie mitproduziert wurde. Es gab auch das Guardians of the Galaxy-Special, was in der Produktionsphase von Guardians of the Galaxy 3 produziert wurde, dass sowas nur noch existiert. Und zum jetzigen Zeitpunkt scheint damit ja eigentlich die Ära der MCU-Serien vorbei. Und das Gleiche trifft auch auf Star Wars zu. Da haben wir auch nur noch Ahsoka, die zweite Staffel. Und darüber hinaus soll erstmal nichts Live-Action-mäßiges produziert werden. Genau, so ist der Stand bei Marvel gerade. Es sieht etwas düster aus. Bei DC Universe, da wiederholt sich auch ein Star-Wars-Problem. Bei Star Wars wurden ja viele Serien angekündigt, die nie gekommen sind. Wir wollen alle die Lando-Serie sehen. Genau. Im Januar 2023, jetzt habe ich wieder den Faden gefunden, da wurde ja der erste große Slate an Filmen und Serien für das neue DCU von James Gunn und Peter Safran vorgestellt. Unter anderem mit Serien wie Lanterns, Waller, Booster Gold und Paradise Lost, so ein Wonder Woman Spin-off. Und nur eine davon existiert wirklich, Lanterns, die kriegen wir jetzt. Und stattdessen wurden ohne große Vorankündigung jetzt stattdessen auch eine Serie über Jimmy Olsen als Spin-off von Superman in Produktion geschickt. Aber die anderen Serien, Waller und Paradise Lost, sollen jetzt offiziell auch eingestellt worden sein, die Entwicklung. Und da sieht man halt wieder so ein Phänomen, was auch Marvel hatte oder vor allem auch Star Wars. Es wird so viel vorweg angekündigt, ohne wirklich darauf zu achten, brauchen wir das alles wirklich und wo ist, haben wir überhaupt einen Fokus, wo ist das Interesse überhaupt gerade unseres Publikums? Und bei den DC-Filmen ist ja auch der ambitionierte Filmplan nicht mehr so sicher wie eingangs. Da wurde ja auch schon ganz viel wieder abgesetzt.
Ja, bei DC ist das alles irgendwie kompliziert, weil man anders als bei Marvel ja im Hintergrund auch ein Looming, also einen zu erwartenden Kauf durch Paramount hat. Daran müssen wir jetzt auch denken. Aber grundsätzlich hat, glaube ich, der Misserfolg von Supergirl alle einfach massivst verunsichert, weil Supergirl weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Und das war ja der zweite Kinofilm aus dem neuen DC-Universum. Es wurden ganz viele Filme angekündigt ursprünglich von Peter Gunn, dem Shipping-Duo, also James Gunn und Peter Safran.
Gunfran.
Zum Beispiel ein Sergeant Rock-Film, wo zeitweise, glaube ich, sogar Luca Guadagnino als Regisseur irgendwie im Gespräch war, der Regisseur von Call Me By Your Name. Ein Authority-Film, da stand ich aber nie so tief drin, was das ist.
So die Eternals von DC, so hatte ich mir das vorgestellt.
Ja.
So ein Team, was jetzt nicht so bekannt ist.
Das wurde alles mittlerweile gecancelt.
Mhm.
Es gibt auf dem Upcoming Slate immer noch ein The Brave and the Bold-Film, was glaube ich Batman ist.
Ja, genau.
Ausgehend von dem Titel.
Andy Muschiettis Batman-Film.
Es gibt immer noch nominell einen geplanten Swamp Thing-Film, den ich gerne sehen würde, wenn da jemand Vernünftiges was macht, weil ich liebe die Swamp Thing-Comics von Alan Moore. Lest die sind super, würde ich einfach mal sagen. Und sollte eigentlich auch ein Reimagining oder eine neue Version von Wonder Woman in irgendeiner Form kommen. Aber im Grunde durch die Gesamtsituation ist das alles unsicher. Kinostarts gibt es für Clayface, unseren am meisten erwarteten Superheldenfilm des Jahres.
Ja. Da ist zumindest Peter Safran sehr drin zu spüren, der ja auch mit dem Conjuring Universe viel mitproduziert hat. Dass er so Horrorfilme macht, die sich halt auch als die günstig produziert werden können und dementsprechend auch mehr Gewinn einbringen können.
Ja, wenn man
ich weiß nicht, wie es jetzt hier aussieht, wenn der komplett CGI ist, der Clayface.
Ja, ich bin da nicht ganz überzeugt. Für mich sieht es noch ein bisschen zu sehr wie ein Sony-Marvel-Film aus, um ehrlich zu sein, wie Kraven the Hunter. Würde mich aber freuen, wenn wieder zurückgekehrt wird zu der ursprünglichen Idee mal nach Joker, nach dem Erfolg von Joker, dass man so ein düstere Offshoots macht, die weniger kosten.
Ja, bin sehr gespannt, weil auch Mike Flanagan das Drehbuch geschrieben hat.
Ich glaube, Clayface gibt's. Nächstes Jahr soll noch ein Superman-Film kommen, der auch schon gedreht wird. Dazu können wir ja später nochmal kommen. Ich würde auch nachher nochmal die Kinostarts konkret sagen, damit ihr euch in eurem Kalender eintragen könnt. Und dann aus dem DCU ist noch eigentlich terminiert ein Dynamic Duo-Film, der auch im Batman-Universum spielt. Und
der klingt so wahnsinnig. Irgendwie Live-Action und Animation und Stop-Motion, da ist irgendwie alles drin.
Ja, ja. Und da geht's um die zwei der diversen Robins, die es über die Jahre gegeben hat, nämlich Dick Grayson und Jason Todd, die sich wahrscheinlich Trauma-Bonden werden, nehme ich mal an.
Oh.
Genau, also da ist einerseits alles unsicher, weil Superman erfolgreich war, aber eigentlich nicht mega erfolgreich. Supergirl ein Riesenflop ist, muss man ja leider sagen. Und damit ja automatisch schon die ganze Strategie von Peter Safran und James Gunn hinterfragt werden sollte, wenn man gerne seine Anteilseigner glücklich machen möchte. Und hinzu kommt die ganze Geschichte, dass Warner ja eigentlich an Paramount verkauft wird. Und das wird langfristig würde da wahrscheinlich dazu führen, dass viel gecancelt wird, dass die ganze DC-Strategie hinterfragt wird. dass James Gunn in 2 Jahren wahrscheinlich oder vielleicht gar nicht mehr der Chef von DC Films ist, weil es ist ja immer so, wenn Firmen verkauft werden, dass dann die neue Führung erstmal viel ändern möchte.
Mhm. Und alles neu machen.
Alles neu machen. Soll ich noch was zu Marvel sagen?
Ich wollte gerade sagen, bei Marvel hat es natürlich auch so ein bisschen, ich komme ja aus der Serienperspektive, da sind das natürlich nochmal ein bisschen andere Gründe. Da merkt man einfach, dass Disney vor allem mit den Marken Marvel und Star Wars gerade sehr eine Angst umtreibt, dass Serien ihre Marken verwässern.
Ich glaube, das ist eine Angst. Die andere ist aber viel, viel pragmatischer, und zwar, ich glaube, dass Disney noch nicht vollkommen davon überzeugt ist, dass das Geschäftsmodell Streamingdienst, wie es von Netflix vorgelebt wird, funktioniert für sie. Weil damit meine ich, wir investieren hunderte von Millionen in neuen eigenen Content und das rentiert sich in Abonnentinnen und damit rentiert sich das auch finanziell für uns.
Ja,
und ich
glaube ich auch bei den Marvel-Serien. Wir investieren so viel Geld in diese Serien, damit die ein bisschen unsere Filme pushen, weil du machst natürlich eine WandaVision-Serie, damit alle dann auch wissen wollen, wie geht denn Wandas Geschichte in Doctor Strange in the Multiverse of Madness weiter? Oder, oh, wie geht denn Miss Marvels Geschichte in The Marvels weiter? Und das hat sich dann natürlich überhaupt nicht rentiert, dass die Filme dadurch irgendwie höhere Einspielergebnisse hatten.
Ja, es war eher eine Sättigung des Marktes, die dadurch entstand und, glaube ich, die Erwartung, dass das normale Kinopublikum gleichzusetzen ist mit dem Nerdpublikum, was alles konsumiert und schaut und ein Interesse dran hat. Und das ist eben nicht so. Was, glaube ich, für uns alle ein gutes Learning ist aus den letzten 10 Jahren Boxoffice-Geschichte. Weil Marvel eben jetzt, hatten wir ja schon angedeutet, auch die Anzahl der Filme deutlich heruntergeschraubt hat für die nächsten Jahre, sodass wir in den nächsten Jahren, wenn ich jetzt von reinen Disney-Marvel-Filmen ausgehe, teilweise nur einen Film pro Jahr haben. Also zum Beispiel dieses Jahr haben wir eigentlich nur Avengers Doomsday, weil Spider-Man gehört ja zu Sony. Und kommendes Jahr ist es dann hier Secret Wars, der große, erwartete, wahrscheinliche Reboot des MCU.
Ja.
Ein Film, auf den sich alle freuen.
Und das Jahr darauf kommen direkt wieder 4 Filme auf einmal.
Ja, das ist dann, wird glaube ich, spannend. Wollen wir vielleicht ein Wort zu Doomsday und Secret Wars sagen und was wir davon erwarten?
Ja.
Also, wie viel Zeit haben wir noch, Max? Nein, also...
Doomsday bringt alles auf den Punkt.
Wir hatten ja gesagt, 2019 war der Peak, weil ihr im Grunde auch 11 Jahre Marvel-MCU-Geschichte zusammengelaufen sind. Alles von der ersten Post-Credit-Scene, wo wir gesehen hatten, wie Thanos da auf seinem Space-Sessel sitzt und er eingeführt wurde da bis hin zu der Zusammenführung der Avengers, der ursprünglichen, und der Einführung der Guardians of the Galaxy und der Einführung von Captain Marvel, damit sie da ihren Feminism-Rules-Moment haben kann, wurde alles aufgebaut, um zu diesem Moment in Endgame hinzuleiten und das in Box-Office-Dollar zu übersetzen. Jetzt bei Doomsday ist das ein bisschen anders, weil natürlich ursprünglich eine andere Geschichte für diese letzten MCU-Phasen geplant war. Eigentlich sollte es alles um einen anderen Bösewicht gehen, der auch in Ant-Man and the Wasp Quantumania vorgestellt wurde und auch in Loki vorgestellt wurde, und der sollte gespielt werden von Jonathan Majors, der allerdings sich selbst aus dem MCU mehr oder weniger katapultiert hat, weil er wegen häuslicher Gewalt vor Gericht gestellt wurde und dann natürlich auch verdientermaßen rausgeschmissen wurde. Das heißt, das MCU und Kevin Feige als der Kopf von Marvel Studios mussten narrativ völlig neu planen. Was haben sie gemacht? Sie sind, weil sie ja die Starttermine einhalten müssen auch für sich. Der nächste große Avengers-Film muss irgendwann demnächst kommen, weil man ja auch die Einnahmen sichern muss. Was haben sie gemacht? Sie sind zu ihren zur sicheren Bank gegangen, und die heißt Russo, Joe und Anthony Russo, die beiden Regisseure, die schon seit Winter Soldier dabei sind und auch die letzten großen Avengers-Filme gemacht haben, und dazwischen der Electric State, wer erinnert sich nicht?
Und das große Citadel-Serienuniversum bei Amazon.
Ja.
Weiter.
und die haben quasi, die stemmen Doomsday und was hat man noch gemacht? Wahrscheinlich um die 50 Millionen vor der Haustür von Robert Downey Jr. abgelegt, damit er wieder zurückkommt. Diesmal allerdings nicht als Iron Man, sondern als Victor von Doom?
Von Doom? Ist kein Holländer.
Den ich primär als Bösewicht aus den Fantastic Four Comics kenne und der ja auch von Julian McMahon damals gespielt wurde in einem der Fantastic Four Filme. Und deswegen heißt es Doomsday, kommt diesen Dezember das große nächste Event. Ich bin sehr skeptisch, weil ich die Filme der Russo-Brüder nicht ausstehen kann. Mhm. Und weil dann noch weniger Narrativplanung dahinter ist als bei den letzten Film, wie sieht's bei dir aus?
Man merkt also, dass da so eine große Storyline innerhalb des MCU nicht so wirklich als Vorbereitung gegeben ist. Merkt man allein davon, dass sie halt den Film so konzipieren, dass er halt mehrere Universen zusammenbringt und sie einfach sagen, ihr kennt noch die X-Men, die spielen jetzt eine sehr wichtige Rolle. Da merkt man das so ein bisschen. Ich freue mich trotzdem drauf. Ich bin ein bisschen gespannt, was dabei rauskommt. Vor allem nachher, was das für Konsequenzen hat für dieses gesamte MCU halt, wenn dann in Secret Wars alles etwas anders sein wird und sich vielleicht rebootet.
Ja, also ich bin gespannt, vor allem aus Firmensicht, wie entwickelt sich das weiter für Disney mit dem MCU. Hoffe mir qualitativ ehrlicherweise nicht so viel von diesen beiden Filmen.
Ja. Um jetzt mal zu der Frage zu kommen, sind denn jetzt Superhelden tot? Also einerseits kann man natürlich sagen, da spielen viele Faktoren natürlich rein in diese Frage, wie eine generelle Reizüberflutung an Superhelden-Content. Blockbuster haben es generell schwerer, auch seit der Pandemie im Kino. Umdenken der Streaming-Dienste. Und ich würde natürlich unsere Meinung bzw. unser Fazit auch mal auf so zwei Säulen wieder aufteilen, weil es schon andere Antworten, glaube ich, sind für mich. Also im Kino würde ich sagen, nein, Superhelden sind nicht tot. Sie haben es so ein bisschen schwerer. Haben so einen Schuss im Bein vielleicht. Aber man kann sagen, das Publikum, finde ich, es gibt keinen Freifahrtschein mehr für neue Projekte. Es ist nicht mehr eine sichere Bank, irgendwelchen Content ins Kino zu bringen. Wie du vorhin ja schön am Beispiel von Captain Marvel auch gesagt hast, niemand kennt wirklich diese Figur, sie ist recht unbekannt und trotzdem macht der Film direkt eine Milliarde. Das ist einfach nicht mehr gegeben und es muss einfach irgendwie ein Event sein. Das merkt man sowas wie Deadpool und Wolverine oder jetzt seit wahrscheinlich auch Doomsday. Das wird ja wirklich als etabliert, als großes Event, was man gucken muss.
Als Cameo-Parade. Mit den ganzen Stühlen, auf die mit den Starnamen, die da im ersten Teaser irgendwie zu sehen waren.
Das war ja die Konsequenz schon aus Spider-Man No Way Home, das sie gesehen haben. Oh, Nostalgie. Damit bringen wir die Leute jetzt wieder zurück in die Kinos. Aber natürlich will das Publikum auch gute Geschichten sehen, gute Stories. Und Animationsbereich ist nochmal eine ganz andere Nummer, deswegen würde ich das so ein bisschen ausklammern, weil da bleibt das Genre, glaube ich, auch weiterhin immer beständig. Aber man merkt halt so, es gibt keine bedingungslose Markenloyalität mehr so unter den Fans. Keine automatischen Hits und das Publikum möchte vielleicht auch ernst genommen werden und nicht mit irgendwelchen formelhaften CGI-Schlachten zugeballert werden, was einfach so generische Filme nach Schema F sind. Und wir haben jetzt halt einfach über 30 Filme im MCU. Und wenn die nachher immer nach einem gleichen Schema F ablaufen, dann geht dafür auch keiner ins Kino. Deswegen dieser Event-Charakter so ein bisschen. Und man muss auch sagen, wir achten halt auch alle mehr aufs Geld. Wirtschaft ist auch ein bisschen kriselig. Und wenn man dann schon viel, viel Geld ausgeben muss, um ins Kino zu gehen, dann möchte man halt auch wirklich bestes Entertainment geboten bekommen.
Ja, also ich stimme dir in vielen Punkten zu. Ich würde aber auch rein erzählerisch vorschlagen, das Argument, dass die Avengers-Geschichte auch auserzählt war. Mit dem Tod, Spoiler, für den 7 Jahre alten Film von Tony Stark. Ich habe es ja jetzt nochmal gesehen, das Finale von Avengers Endgame. Das heißt, ich glaube, Disney oder Kevin Feige, auch bei Marvel Studios, stehen eigentlich immer noch in der Bringschuld, eine ähnlich spannende Geschichte neu aufzusetzen. Weil Tony Stark das Gesicht des MCU war und von ihm sind alle Seitenarme ausgegangen, sozusagen. Das hast du immer wieder gemerkt. Auch diese einzigartige Kombination von Robert Downey Jr. und Tony Stark. Das heißt, das ist, glaube ich, ein separates MCU-spezifisches Problem, was sie immer noch nicht gelöst haben, weil Nostalgie ist schön und gut jetzt, aber kannst du ja auch nicht ewig melken. So, irgendwann hast du auch keine neuen Team-Up-Filme mehr, die du machen kannst. Irgendwann musst du eine neue Generation einführen. Ansätze davon gibt es ja schon, aber wissen wir natürlich noch nicht, ob das erfolgreich wird. Darüber hinaus würde ich auch nicht sagen, dass das Superhelden-Genre oder der Superhelden-Film vielleicht auch tot ist an sich. Ich glaube, das ist wie beim Western. Da gab es ja auch in den 40er und 50er Jahren einen enormen Boom nach dem Erfolg von Stagecoach mit John Wayne. Und dann ist der Western einfach durch unterschiedlichste Phasen der Selbstreflexion gegangen und auch einer Verminderung der Produktion. Weil da gab es auch viele Serien und viele Filme und irgendwann wurde es einfach weniger. Und mittlerweile ist das eben so, mal haben wir halt so und so viele Western im Jahr, nicht besonders viele, reicht aber irgendwie auch. Und dann kommt Quentin Tarantino mit seinem Revisionist Take oder wer auch immer und das bereichert das Genre, aber es heißt nicht, dass wir dann nächstes Jahr 7 Western mit hohen Budgets sehen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Zukunft des Superheldenfilms ähnlich aussieht. Ich würde aber noch einen Punkt hinzufügen, der, glaube ich, diesen ganzen Prozess beschleunigt hat, nämlich diesen Prozess der Abwicklung des Superhelden-Genres so als populärstes Filmgenre unserer Zeit. Und zwar glaube ich einfach, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass wir auch aus dem genannten Grund von dir, was das Geld angeht, aber generell andere Anforderungen an das Kino stellen als vor 7 Jahren, als alle in Captain Marvel gegangen sind, der hässlich aussieht wie die Nacht. So, ein uninteressanter Film, visuell in jeder Hinsicht. Und ich glaube, jetzt, das sieht man ja auch am Erfolg von Filmen wie Oppenheimer oder Barbie oder Dune oder jetzt dieses Jahr die Odyssee, hat man einfach andere Ansprüche. Man braucht entweder diese Cameo-Parade oder die zwei Superhelden, die man seit 10 Jahren liebt. Oder vielleicht, das haben wir noch nicht gesehen, einen wirklich visuell extrem aufregenden Superheldenfilm von DC oder Marvel, würde ich nämlich sagen, gab es in den letzten Jahren nicht. Ein Film, der an die Superhelden herangeht, wie, oh mein Gott, ich will es nicht sehen, aber der Denis Villeneuve an Arrakis. Warum nicht sowas? Ich habe Angst davor, weil ich Dune skeptisch gegenüberstehe.
Also es war zumindest bei Eternals in Ansätzen.
Ja, aber nicht genug.
Nicht genug.
Vor allem das Ende ist furchtbar von Eternals. Die grüne Wiese da, ganz schlimm. Der letzte visuell aufregende Marvel-Film, den ich gesehen habe, war, glaube ich, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der auch ein furchtbares Ende hat und die schlimmste Post-Credit-Scene wo gibt.
Und Fantastic Four war auch, finde ich.
Nee.
Ja, ich weiß, für dich ist nichts visuell.
Nein, aber man hat ja im einen Spiel gesehen, das reicht nicht. Ja, man braucht irgendwie unglaubliche Welten.
Ja.
Oder bekannte Figuren, mit denen man ganz viel assoziiert.
Oder Spider-Man.
Oder Spider-Man, der einfach der Batman unserer Zeit ist. Der,
das ist halt ein Sonderfall.
Der dominierende Superheld, der auch allen was voraus hat, auch insbesondere allen DC-Helden, glaube ich, einfach dadurch, dass er generationell aus einer anderen Ära kommt, wo die Helden auch ein bisschen normaler und eher wie wir waren und nicht Multimillionäre, die nachts Leute zusammenkloppen.
Ja, vielleicht kommt jetzt auch einfach nur noch ein Spider-Man-Film alle 2 Jahre und das reicht.
Ich glaube, alle 2 Jahre wäre schon ein bisschen heftig, oder?
Tom Holland muss ja auch noch andere Filmuniversen stemmen.
Ja, ja.
So, und jetzt will ich nochmal was zu den Realserien sagen. Kurz, da sieht mein Fazit nämlich ein bisschen anders aus. Da kann man schon sagen, also das Ende der Superhelden-Serien, so wie wir sie kennen, ist schon da. Vor allem, was so Marvel und DC angeht. Superhelden-Serien wie das Arrowverse, wie diese Serien, die wird es meiner Meinung nach wahrscheinlich nie wieder geben. So Network-Serien mit Superhelden, wo du 20 Folgen pro Jahr hast, die kriegen wir einfach nicht mehr. Weil für Network-TV ist es zu teuer geworden, wie Superhelden-Content mittlerweile produziert wird. Und Streaming-Serien sind halt auch nicht darauf ausgelegt, das Publikum über 20 Folgen zu binden, sondern höchstens 8 Folgen. Und das ist einfach zu kurz, um auch so dieses Gefühl zu bieten, was du mit so einer Serie mit 20 Folgen hast oder mehr. Superman and Lois ist da einfach wahrscheinlich die letzte ihrer Art gewesen, auch wenn es nur 15, 13 Folgen dann so pro Staffel waren. Die letzte Staffel sind nur 10 Folgen. Aber da hattest du auch dieses, pro Woche hast du immer wieder einen anderen Ansatz. Du kannst mehreren Charakteren folgen. Da bleibt bei 8 Folgen einfach keine Zeit. Bei diesen Marvel, bei den MCU-Serien hast du auch gemerkt, bei 6 Folgen, das ist Plot, 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 Plot und da hast du halt wenig Raum zur Entfaltung und da bleibt halt kein Platz mehr für Case of the Week-Spielereien. Aber was natürlich nicht heißt, dass es keine guten Superhelden-Serien mehr gibt, keinesfalls, aber so wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben, weder die Arrowverse-Serien noch diese super teuren MCU-Serien, die wird es nicht mehr geben. Da wird sich einiges verändern. Die sind tot, kann man sagen. Und generell sehen wir halt, dass die meisten Streamingdienste nur noch selten richtig teure Blockbuster-Serien in Produktion schicken und mehr so auf kostengünstige Serien setzen. Das hat ja Netflix auch gemacht. Und gerade letzte Woche gab es auch den Bericht, dass Disney Plus zum Beispiel eine Power Rangers-Serie wieder abgesagt hat. Obwohl man meinen könnte, dass das eine riesige Superheldenmarke ist, Power Rangers. Und trotzdem ist Disney das Risiko zu hoch, eine Serie dazu zu machen, weil es ist teuer und wir können nicht so wirklich abschätzen, funktioniert das dann auch für uns. Und das Resultat ist einfach, dass es generell weniger Superhelden-Serien gibt, auch weil Marvel und DC sehr nah jetzt an den Rechten ihrer Figuren dran hängen und die nicht mehr lizenzieren werden wie früher, dass sie sagen, hey, so ein kleiner Sender wie Freeform, ach, mach doch noch mal eine Serie zu Cloak and Dagger zum Beispiel. Sowas wird es einfach nicht mehr geben. Und ich würde da so zusammenfassend sagen, das Superhelden-Genre ist natürlich nicht tot, aber auf jeden Fall in einer Phase des Wandels.
Ja, die glaube ich auch normal ist. Das ist jetzt wie zum Beispiel die Serienproduktion. Mhm. Wir hatten viele Jahre, wo von Jahr zu Jahr immer mehr Originalserien produziert wurden und dann kam einfach der Bust und alles ist irgendwie gezwungenermaßen zusammengebrochen und jetzt sind wir in der Phase der Konsolidierung, wenn man so will. Natürlich mit teils sehr harten Konsequenzen. Und so ist es jetzt auch für die Superhelden-Fans, die vielleicht auf 4 Filme im Jahr hoffen, die aus dem Genre von großen Studios produziert werden und die da nicht kommen. Ich würde vielleicht nochmal sagen, welche Kinofilme denn jetzt kommen, woran wir uns festhalten können. Filme mit einem deutschen Kinostart und einem US-Kinostart und nicht einfach nur ein generisches kommt.
Genau, um zu beweisen, sie sind nicht tot, es kommt tatsächlich noch Superhelden.
Genau, dieses Jahr. Ich fange mal an bei Marvel. Kommt am 16.12. Doomsday bzw. Doomsday, weil Dune 3 auch kommt an dem Tag. Dann ein Jahr später, am 15.12.2027, kommt Secret Wars, der große Reboot. Dazwischen kommt aus Sonys Marvel-Schmiede am 17.06.2027, das würde ich aber noch nicht im Kalender eintragen, ganz fest, weil der Kinostart schon öfter verschoben wurde, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, das ist der neue Animationsfilm aus der Spider-Verse-Reihe, auf den sich bestimmt schon viele freuen. Dann am 5. Mai in den USA 2028, aber wahrscheinlich auch ungefähr in der Woche dann in Deutschland, kommt der neue X-Men-Film mit den neuen Serienstars, die jetzt die X-Men sind, sage ich jetzt mal, weil da gibt es irgendwie alle 5 Jahre einen neuen Reboot. Mhm. 2019 Dark Phoenix war Sophie Turner, Star aus Game of Thrones. 2028 ist es Sadie Sink aus Stranger Things, die Jean Grey spielen wird im neuen X-Men-Film. Und David Johnson ist noch dabei. Und Kit Connor heißt er so aus Heartstopper. Und viele, viele andere. Und im Dezember 2028 kommt Black Panther mit, David Johnson spielt nicht bei X-Men mit. David Johnson ist bei Black Panther der Hauptdarsteller. Genau. Ja. David Johnson ist der neue Black Panther 2028 28. in Black Panther 3. Aber von dem alten Team noch gestemmt, was glaube ich auch die Vorfreude steigern wird. Und dann wurde noch Ryan Gosling als Ghost Rider gecastet, weil er es will und weil er gerne Lederjacken trägt, nehme ich mal an. Und der kommt auch 2028. Bei DC kommt dieses Jahr, wie erwähnt, der Horror-Offshoot Clayface am 22.10., der mich schon neugierig macht. Auf dem Papier, bisher bin ich noch nicht ganz überzeugt, aber ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Dann am 8. Juli 2027 startet Superman Man of Tomorrow. Zwischennote von mir, wer entschieden hat, dass ein Superman-Film kommt, dann ein Supergirl-Film und dann ein Superman-Film hintereinander weg, Den möchte ich mal fragen, ob er weiß, dass außerhalb von Amerika noch andere Länder existieren.
Ich weiß nicht, was bei Warner vor sich gegangen ist, dass sie gesagt haben, oh, wir haben jetzt Angst und wir stellen einfach alles ein und machen nur noch Superman-Filme.
Die traditionell am wenigsten erfolgreich sind, wie wir auch beim Einspielergebnis damals bei Man of Steel versus Batman versus Superman Dawn of Justice gesehen haben.
Aber alle Deutschen werden doch den Film gucken, weil Lars Eidinger Brainiac spielt.
Ich will es sehen, ich will seine Haare sehen. Dann kommt ein Film, der nicht zum DCU gehört, also zum offiziellen DC-Universum, auf den sich aber auch viele freuen. Am 17.02.2028 startet The Batman 2 mit Robert Pattinson. Der, glaube ich, einfach ganz, ganz viel durcheinander bringt generell bei DC, weil sie keinen Batman-Film machen können, so richtig, wenn es schon Batman-Filme gibt. Und deswegen haben sie wahrscheinlich auch drei Superman-Filme hintereinander gemacht.
Deswegen wird sich dieser Batman-Film auch ewig verschieben.
Ja, dieser The Brave and the Bold, genau. Mhm. Und da ist vielleicht noch zu erwähnen, weil das vielleicht noch nicht alle mitbekommen haben, aber da geht es dann um Harvey Dent.
Vielleicht.
Und seine Frau, es wird, glaube ich, von Scarlett Johansson gespielt.
Es gibt schon wieder neue Gerüchte.
Von Sebastian Stan gespielt. Auf jeden Fall sind die beiden irgendwie mit dem Cast in Verbindung.
Mittlerweile gibt es auch schon, dass sie Poison Ivy ist, oder?
Ja,
wir wissen es noch nicht.
Also ich freue mich da jedenfalls sehr drauf.
Ja.
Und darüber hinaus gibt es den erwähnten Dynamic Duo 2028 und diverse Filme ohne Kinostart, wo ich jetzt warte, dass sie gecancelt werden.
Wonder Woman. Ja, unglaublich. Ich kann auch bei den Serien, da ist es wesentlich kürzer, der Ausblick. Es gibt dieses Jahr noch Vision Quest bei Marvel ab 14. Oktober bei Disney Plus und nächstes Jahr dann ab Januar Daredevil Born Again, die dritte Staffel. Und vielleicht ist es die letzte, wir wissen es nicht. Ich hoffe nicht, dass es das Ende aller Marvel-Live-Action-Serien ist, weil der Fokus sich jetzt mehr auf Animationsserien natürlich gelagert wird bei Marvel Television. Und bei HBO aus dem DCU haben wir eigentlich nur zwei Sachen, die kommen. Einmal Lanterns, was jetzt gerade läuft, und die Jimmy Olsen-Serie nächstes Jahr.
Ich freue mich auf Jimmy Olsen.
Ja.
Auch wenn nach drei Superman-Filmen dann auch noch eine Superman-Serie kommt.
Ich habe wieder nicht, dass
eine
es
Frage
so weitergeht,
ist, die ich, eine Entscheidung ist, die ich hinterfragen möchte.
Das ist das Schöne bei Lanterns, die ist so, steht so für sich. Die ist nicht mit Superman groß verbunden. Bis auf natürlich einen Green Lantern aus dem Superman-Film, aber.
Das war der mit den Haaren, ne?
Der mit dem Topfschnitt. Nathan Fillion, Guy Gardner. Und natürlich haben wir nächstes Jahr auch, weil Amazon sich gedacht hat, Superheldenmüdigkeit, doch nicht bei uns. Machen wir halt The Boys noch ein großes neues Ding auf. Und zwar The Boys Vought Rising, ein Spin-off, das in den 50er Jahren spielt mit
Jensen Ackles.
Jensen Ackles, den Vornamen hatte ich gerade nicht im Kopf. Genau, Jensen Ackles, Soldier Boy und Aya Cash. Ich bin immer für mehr Aya Cash in Serien sowieso. Bin ich mal gespannt, was das wirkt. Das soll auch so ein bisschen als langläufige Serie angelegt sein und nicht als Miniserie. Und das war's dann eigentlich auch schon so von den großen Live-Action-Superhelden. Bisschen, ich bin als Serienfan natürlich ein bisschen schade, als jemand, der auch sehr viele Superhelden-Serien schaut, bin ich traurig, dass so dieses Genre ein bisschen an Wertschätzung verliert. aber natürlich würde ich jetzt auch nicht sagen, dass da unbedingt das Publikum dran schuld ist, sondern vor allem Disney und Warner, dass sie nicht bereit sind oder dass sie sich selbst kaputt gemacht haben mit den Streamingdiensten, mit Streaming, wie produziert wird Serien. Mut zu schlechten Effekten und einfach günstiger produzieren. Ich meine, Superman and Lois hat auch grauenvolles CG teilweise und es ist trotzdem eine tolle Serie.
Gut, das ist jetzt dein Fazit.
Ja, ich sag zumindest, mein Fazit ist, es gibt ja immer noch Animationsserien. Es ist alles nicht so schlimm.
Ich würde sagen, fazitmäßig stimme ich dir insofern zu, als Kino und Fernsehen nicht identisch behandelt werden können, was das Budget angeht. Das ist entweder kein tragfähiges Geschäftsmodell oder sieht einfach hässlich aus auf einer riesen Leinwand und das will ich nicht sehen.
Mhm. So, und damit sind wir auch schon am Ende unseres Superhelden-Podcasts angelangt. Ich hoffe, ihr geht jetzt etwas informierter und mit einem kleinen Überblick heraus. Und wenn es um Superhelden-Serien geht, schaltet doch einfach mal regelmäßig hier bei Streamgestöber ein. Wir halten euch auf dem Laufenden, falls nochmal was kommt und ob es sich dann auch wirklich lohnt. Und dann sage ich erstmal danke, Jenny. Es war mir wie immer eine Freude, über sterbende Franchises mit dir zu sprechen.
Danke, Max, dass ich nochmal Endgame geschaut habe.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.